Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ja, hallo und schönen guten Abend. Hier ist wieder euer RDL Tagesinfo vom Dienstag, den 5. Oktober.
Wir stellen euch die Themen vor. Erste Schlagzeile, Recht auf Arbeit. Mit nämlich dieser Parole besetzen heute früh Arbeiter und Arbeiterinnen in Erfurt eine der zentralen Durchgangsstraßen in Erfurt. Ihr Arbeitsplatz, eine Softwarefirma, soll quasi abgewickelt werden. Einem Großteil der Beschäftigten droht Arbeitslosigkeit.
Frauen und Rechtsextremismus. Am 8. Oktober startet der alternative Arbeitskreis Kultur unter dem Motto Braune Verlockungen eine Veranstaltungsreihe zum Thema Frauen und Rechtsextremismus. In einem Interview mit den Veranstalterinnen soll die Reihe vorgestellt werden.
Sondergewerkschaftstag der IG Metall, der war vergangenes Wochenende. Der bisherige, fest von Herrn Steinkühler besessene Gewerkschaftschefsessel hat am Wochenende einen neuen Arsch bekommen. Über Perspektiven der IG Metall nach der Wahl ihres neuen Vorsitzenden Zwickel, der Freiburger IG Metall-Chef Hermann Spieß.
Ruhe in Russland. Und nun? Die Vorgänge zwischen Rotem Platz und Weißem Haus sollen diesmal nicht zu einer rosa Aktualität vermischt werden. Einige Hintergründe sollen zu hören sein, hoffentlich aus dem Munde eines Moskauer freien Radios, abseits der bekannten Fronten.
Freies Radio in München. Dort wird derzeit juristisch ein Gefecht nach dem anderen durchgeführt. Mit allen Mitteln soll verhindert werden, dass das dortige LoRa zu senden beginnt. Ein Telefonat mit denen, die dies doch wollen, mit einem der Aktiven. Telefonnummer anrufen, wenn ihr hier anrufen wollt, gibt's auch. Die 31028 hier in Freiburg. Und vor alledem, was wir euch gerade vorgestellt haben, gibt's auch noch ein paar Kurzmeldungen. Zur Ausreise aufgefordert oder Schläge. Bis heute Nachmittag ein Libanese im Bezirkssammellager sich weigerte, eine Aufforderung zur Ausreise zu unterschreiben, wurde er, so seine Schilderung, die uns hier jetzt vorliegt, von 5 Angestellten in der Vauban-Kaserne in Freiburg schwer zusammengeschlagen. Die Polizei kam und sagte, da könne sie nichts machen. Er müsse also ausreisen. Jetzt wird Anzeige erstattet, ein Arzt soll einen Attest ausstellen. Abschiebung auf die harte Tour. So verschaffen sich deutsche Behörden die Genehmigung, wie jemand dann freiwillig zurückkehrt.
Ja, und ein Aufruf der Kuba-Solidarität erreichte uns unter dem Titel Wat Nu? Solidarität mit Kuba gerade jetzt. Im Oktober 1993 werden 14 Brigadistinnen aus der BRD an der Brigade José Martí teilnehmen und 3 Wochen zusammen mit ca. 200 bis 300 anderen WesteuropäerInnen und KubanerInnen in einem Campamento in der Nähe von Havanna leben und arbeiten. Die Brigade José Martí gibt es seit 1973 und sie gibt neben der praktischen Solidarität vor allem AusländerInnen die Gelegenheit, die kubanische Revolution kennenzulernen, darüber zu Hause zu berichten und damit ein Gegengewicht zur hiesigen einseitigen Berichterstattung zu schaffen. Diese Brigade wird auf Kuba vom ICAP, dies ist das kubanische Institut für Völkerfreundschaft, und in Westeuropa von den verschiedenen Freundschaftsgesellschaften mit Kuba organisiert. Als Zeichen der Solidarität wollen wir, so heißt es in dem Aufruf, Sachspenden und einen Geldbetrag als Brigadegeschenk auf Kuba überreichen. 50% dieser Summe wird in diesem Jahr an die Gesellschaft für motorisch Behinderte in Havanna, 50% an den kubanischen Partner und Veranstalter der Brigade José Martí, das Institut für Völkerfreundschaft in Havanna ICAP gehen. Bis zum Beginn der Brigade, am 11. Oktober, hoffen wir noch sowohl Geld als auch Sachspenden zu bekommen, da es auf Kuba derzeit schlicht und ergreifend an allem fehlt. Geldspenden an die Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba, Stichwort José Martí, auf der Postbank in Köln, Kontonummer 30978450007. Sachspenden an Kuba C, Stichwort José Martí, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin. Wir werden die beiden Adressen am Ende der Sendung nochmals wiederholen.
Einmal im Jahr erscheint ein fetter Wälzer, gegen den das Telefonbuch von zum Beispiel Hamburg recht harmlos ist. Das Statistische Jahrbuch. In ihm werden die Koordinaten der Republik zu Papier gebracht, damit geplant, gerechnet und mit Hand und Fuß gewirtschaftet werden kann. Ganz kurz, nur ein paar Kleinigkeiten. Der größte Haushalt ist der der gesammelten Sozialleistungen. Er übertrifft dieses Mal erstmals die Grenze von 1.000 Milliarden Mark. Im Klartext, der Haushalt, der verfassungsgemäß dazu da ist, aus der freien eine soziale Marktwirtschaft zu machen oder, mit anderen Worten, die Schattenseiten des Kapitalismus erträglicher zu machen, dieser Haushalt ist an erster Stelle in geschildertem Statistikwerk. Wenn man berücksichtigt, dass die Summe der Sozialleistungen rein fiskalisch gar keine Einheit ist, bleibt als größter wirklicher Einzelhaushalt der, ihr ahnt es, Militärhaushalt. Auch oder auch gerade nach dem Ende des Kalten Krieges. Ansonsten weist das Statistikjahrbuch aus, dass die WG als Wohnform noch nicht den durchschlagenden Erfolg hatte. Ein Drittel der 80 Millionen Deutschen wohnt in Singlehaushalten. Und, vielleicht etwas interessanter, in der Ex-DDR trauen sich immer weniger Menschen, ein Kind in die Welt zu setzen. Innerhalb eines Jahres ging dort die Geburtenrate um 40% zurück. Für ein Recht auf Arbeit. Mit dieser Parole gingen heute Morgen knapp 100 Beschäftigte eines thüringischen Softwarehauses in Erfurt auf die Straße. Ab 7 Uhr heute Morgen blockierten sie, wie in den vergangenen Dienstagen auch, die Leipziger Straße in Erfurt. Zu den Hintergründen ein kurzes Gespräch mit Angelo Lucifero von der HBV in Thüringen.
Ja, es ist ja eigentlich die Geschichte, die typische Geschichte eines Betriebes in der ehemaligen DDR, nämlich Er wurde in das Eigentum der Treuhand, das heißt des bundesdeutschen Staates, übereignet. Und nach einem massiven Personalabbau, nämlich von 800 auf mittlerweile 178, wurde der Betrieb dann der Landesregierung übereignet. Also sie musste ihn noch nicht mal bezahlen. Und die Landesregierung hatte in diesem Übereignungsverfahren gegenüber der Treuhand das Versprechen gegeben, die Beschäftigten alle zu übernehmen und auch weiter zu beschäftigen. Mittlerweile ist es so, dass die Landesregierung von diesem Versprechen nichts mehr wissen will und entgegen sogar im Rahmen von der Betriebsvereinbarung gegebenen Zusage mittlerweile davon auszugehen ist, dass ca. 90 der Beschäftigten arbeitslos werden und nicht übernommen werden. Auf diesen Grund hat die HBV zusammen mit dem Betriebsrat die Belegschaft aufgefordert, sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu wehren. Das eine sind die juristischen Mittel, indem wir per einstweilige Verfügung das Verfahren abstoppen wollen. Das wird aber leider alles seine Zeit brauchen. Und zum anderen über gewerkschaftspolitische Aktivitäten den Druck auf die Landesregierung erhöhen wollen, um die dazu zu zwingen, auch ihr Wort einzuhalten.
Ja, und heute Morgen habt ihr eben ganz konkrete Politik auch gemacht. Ihr seid auf die Straße gegangen.
Also es ist mittlerweile der dritte Dienstag, wo die Beschäftigten mit steigender Beteiligung, also beim ersten Mal waren es ca. 50 und heute waren es 80 bis 90, also die gesamte anwesende Belegschaft war draußen, hat für ca. eine halbe Stunde die Leipziger Straße, das ist die Straße, wo der Betrieb ansässig ist, blockiert, um durch diese Aktion deutlich zu machen, dass so wie die Regierung beständig gegen Spielregeln, nämlich geltendes Recht und auch die Moral, bestimmte Versprechungen auch einzuhalten, ständig verstößt, sie selbst auch jetzt zu den Mitteln des Regelverstoßes greifen werden, um entsprechend Druck zu entfalten, dass es zu einer Einigung kommt, die nur heißen kann, alle 178 Beschäftigte bekommen ihren Arbeitsplatz garantiert und können in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen.
Bischof Arode ist überall, fällt mir da als Schlagzeile dazu ein, als Parole. Ist gemäß diesem Motto was zu spüren von Verbindungen zwischen Betrieben, wo ähnliche Situationen sind, oder steht ihr eher vereinzelt da?
Nein, ich denke, dass eigentlich das Signal, was Bischof Arode gegeben hat, egal wie dieser Kampf dort zu Ende gehen wird, es möglich gemacht hat, dass ein Kampf stattfinden kann, der zu Mitteln greift, die auch tatsächlich gespürt werden. Weil man muss sich vorstellen, dass in der Situation von Unterbeschäftigung, von geringem Auftragsvolumen natürlich der Streik eine stumpfe Waffe geworden ist. Und das nur andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Straßenblockaden, geeignet sind, Druck zu erzielen. Und mittlerweile sich auch in Thüringen seit mit 5 Wochen jeden Dienstag 2.000 bis 3.000 Beschäftigte in der Regel 5:12 auf die Straße gehen und Straßen blockieren, Sitzstreiks machen, vor dem Landtag marschieren, vor die Kommunen, vor die Unternehmen, um ihre Forderung nach Arbeit auch einzuklagen.
Angelo Lucifero von der HBV Landesgeschäftsstelle in Thüringen.
Vom 8. bis 12. Oktober wird es im Theater im Marienbad die Veranstaltungsreihe Braune Verlockungen geben. Ins Leben gerufen wurde dieses Programm von 3 Frauen des alternativen Arbeitskreises Kultur. Frauen und Rechtsextremismus. Über dieses bisher wenig beachtete Problem haben sich die 3 Frauen des AAK Gedanken gemacht bzw. Fragen gestellt. Ist Rechtsextremismus wirklich ein Männerproblem? Warum sind nur 3% der festgenommenen Täterinnen Frauen? Sind Frauen nicht so rechtsextrem? Sind sie friedfertiger, weil sie auch immer Opfer sexistischer Gewalt sind? Oder töten Frauen anders? Auf der Grundlage der vom AAK eingeladenen Referentinnen sowie Arbeitsgruppen und einem Theaterstück sollen Antworten sowie neue Fragestellungen gesucht werden. Da das geschlechtsspezifische Problem bei der Betrachtung von Rechtsextremismus meist außen vor bleibt, sollen diese Differenzen hier problematisiert werden. Wir sprachen hierzu mit Annette Rommel vom AAK.
Also unter geschlechtsspezifischen Differenzen, da kann man dann sehr viel fassen. Es ist einerseits wäre es das Verhältnis von Frauen zu Rechtsextremismus, also was führt bei Frauen dazu, rechtsextreme Positionen zu haben. Gibt es da Unterschiede gegenüber Männern? Was gibt es da für Gemeinsamkeiten? Und ich denke, dass dieser ganze Komplex der Verzahnung von patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen und rechtsextremen Ideologie, dass das genauer zu beleuchten ist und auch eine sehr schwierige Beleuchtung ist, dass es da keine eindeutigen Antworten gibt und dass da oft ein Zusammenspiel dann stattfindet von rechtsextremen Strukturen, Ideologien und eben patriarchalen, die auch ein Stück weit neu sind, neu auch unter einer feministischen Perspektive, wenn man dann nämlich zum Beispiel guckt, inwieweit gerade patriarchale Erfahrungen von Frauen in einer rassistischen Ideologie verarbeitet werden. Also ich denke, man ist, wenn man eher zum feministischen Spektrum gehört, sehr schnell bei der Hand und denkt, gut, jede patriarchale Erfahrung führt dazu, dass man gegen das Patriarchat und gegen Rechtsextremismus angeht. Aber dem ist überhaupt nicht so. Es kann eben durchaus sein, dass es patriarchale Erfahrungen gibt von Frauen, eben zum Beispiel die Erfahrung der sexuellen Gewalt, die aber dann nicht so verarbeitet werden, dass man jetzt gegen diesen Art von Männerstaat vorgeht, sondern im Gegenteil in Ausländerfeindlichkeit verarbeitet werden, dass man sagt, Ausländer raus, dann kann ich abends auch wieder auf die Straße. Weil man imaginiert sich dann die ausländischen Männer als diejenigen, die diese sexuellen Übergriffe machen.
Ja, du hast vorhin auch angesprochen, dass es dann diesen Fall schon, diesen Trugschluss gibt, dass man Rassismus aus Sexismus ableitet. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Also es gibt innerhalb des feministischen Spektrums so eine Diskussion, wo es quasi um darum geht, was ist das größere Problem, Sexismus oder Rassismus. Es gibt auch noch eine andere Diskussion, da geht es dann um die Verzahnung dieser beiden Herrschaftsstrukturen mit Klassenstrukturen. Ich denke, das ist ein bisschen ein Streit um des Kaisers Bart, weil im Grunde genommen diese 3 unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen sich auch dann wieder gegenseitig bedingen und ergänzen und dass es Situationen gibt, wo mal eher der eine Herrschaftsaspekt ausschlaggebender ist und bei anderen wieder das andere. Also dass es eben darauf ankommt, jede Situation sich ganz genau anzugucken, zu gucken, inwieweit spielen da rassistische, rechtsextreme Momente eine Rolle, inwieweit spielen da geschlechtsspezifische Momente eine Rolle, inwieweit ist es wichtig, was für eine soziale Herkunft der oder diejenige hat. Und dass man da jeweils ganz genau gucken muss, wie da die verschiedenen Elemente zusammenspielen oder auch sich auseinanderdividieren.
Wir baten Annette Rommel, noch näher auf einzelne Veranstaltungen bzw. Referentinnen einzugehen.
Die beiden Arbeitsgruppen am Samstagnachmittag sind deswegen für Frauen, also aus 2 Gründen. Einerseits wollten wir ganz einen Ort schaffen, wo Frauen untereinander diskutieren können, weil es einfach immer ein Unterschied ist, wenn nur Frauen miteinander diskutieren, als wenn das gemischgeschlechtlich ist. Und zum Zweiten, ein ganz, ganz wesentlicher Grund, sind das beides mal Themen, von denen ich denke, dass Frauen da anders drüber diskutieren, anders betroffen sind als Männer und von daher diese Geschlechtersegregation auch einen Sinn macht. Und zwar geht es in der ersten Arbeitsgruppe darum zu fragen, inwieweit es Überschneidungen gibt zwischen rechter Ideologie und Frauenbewegung. Also ein ganz heikles Thema, wo eben festgestellt werden wird, ich denke mal, das ist die These zumindest der Renate Pizan, die da das Einführungsreferat auch halten wird, dass es durchaus Inhalte gibt, die im feministischen Spektrum zu finden sind, nämlich gerade Spiritualität und bestimmte Vorstellungen, wie Frau bzw. vor allen Dingen Mutter zu sein hat, dass das sich eben überschneidet mit Inhalten von der rechten Ideologie. Das ist die eine Arbeitsgruppe. Die zweite mit der Tanja Hartwig beschäftigt sich mit dem Gewaltaspekt im Kontext von Rechtsextremismus, wo explizit gefragt werden soll, inwieweit Frauen eine spezifische das Verhältnis zu Gewalt haben, eben eine spezifische Art haben, Täterin zu sein. Und da wird dann vor allen Dingen als Hintergrund ganz wesentlich eine Rolle spielen, dass Frauen natürlich von Gewalt ganz anders betroffen sind als Männer. Also in einer patriarchalen Gesellschaft sind Frauen potenziell und real immer Opfer von sexistischen Verhältnissen. Und das prägt natürlich auch ihr Verhältnis zu direkter körperlicher Gewalt. Und diesen Verhältnissen soll nachgespürt werden.
Dann vielleicht noch was zu Klaus Teweleit. Der wird ja einen Vortrag halten am Samstag. Und das ist sicher einer eurer prominentesten Programmgestalter.
Also neben Birgit Rommelsbacher ist Klaus Teweleit der bekannteste, der einzige Mann auch in der Runde. Und Klaus Teweleit wird jetzt nach den geschlechtsspezifischen Hintergründen bei Männern nachfragen. Was es da für Hintergründe gibt, eben bestimmte rechtsextreme Positionen auszubilden. Also man sieht es ja an diesen Zahlen, dass eben 97% der Täter männlich sind und es durchaus zu einer bestimmten Art von männlichen Selbstverständnis gehört, Gewalt auszuüben. Und Klaus Teweleit wird genau diesem Selbstverständnis von Gewalt nachspüren, gucken, wie diese individuelle Handlungsebene von Männern verknüpft ist mit gesamtgesellschaftlichen Strukturen. Er nimmt da besonders so Institutionen wie Militär und Wissenschaft aufs Korn, um zu gucken, inwieweit in diesen Institutionen ganz bestimmte Mechanismen vorherrschen, die auch auf der individuellen Handlungsebene von Männern wieder ihren Ausdruck finden, eben in Form dieser Gewaltanwendung. Und seine These ist eben, dass in diesen Institutionen eine genau ähnliche Gewalt ausgeübt wird, wie auch auf dieser individuellen Handlungsebene dann von Männern.
Gut, und jetzt noch was zu den Sonntagsvorträgen von einer etwas prominenteren Teilnehmerin, Birgit Rommelsbacher, und dann noch von Edith Kneifel.
Also Birgit Rommelsbacher wird nochmal zusammenfassend feministische Erklärungsansätze behandeln, wie innerhalb des feministischen Spektrums jetzt diese geschlechtsspezifischen Differenzen zwischen Männern und Frauen erklärt werden. Und sie ist also eine Vertreterin der These, dass Frauen nicht friedliebender sind und nicht zu weniger Rechtsextremismus neigen, sondern sie wird erläutert, dass Frauen sehr wohl auch dass Frauen sehr wohl auch zur Täterin werden können, und das macht sie deutlich an der Emma-These. Die Emma-These läuft darauf hinaus, dass Frauen letztendlich Opfer vor allen Dingen von der Gesellschaft sind und von daher nicht in dem Maß Täterin werden können, und damit setzt sie sich auseinander. Und diesen Aspekt von Täterin sein greift die Edith Kneifel dann in ihrem Vortrag zum Abschluss nochmal auf, und zwar wird sie unabhängig von der Rechtsextremismusproblematik das Verhältnis von Frauen, Gesellschaft und Töten thematisieren. Edith Kneifel ist Krimi-Autorin, das ist also eine ganz andere Art, sich mit Frauen und Gewaltausübung auseinanderzusetzen. Und sie wird da nach den besonderen Tötungsformen von Frauen, und Tötung ist jetzt als ein Inbegriff von Gewaltausübung gemeint, wird sie fragen und nach den gesellschaftlichen Hintergründen.
Zum Schluss noch ein Tipp. Da die Teilnehmerinnenzahl für die Arbeitsgruppen beschränkt bzw. bereits fast erreicht ist, schnell anmelden.
Now. Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Oktober 1993.
Die weltgrößte Gewerkschaft, die IG Metall hier in der Bundesrepublik, hat einen neuen Vorstand. Sowohl die Wahl des ersten wie auch des stellvertretenden Vorsitzenden ist mit einer Prozentzahl über die Bühne gegangen, die Erstaunen ausgelöst hat und vielleicht auch Erleichterung. 90% für die beiden Kandidaten waren ein traumhaftes Ergebnis, wie eigentlich quer durch die Bank alle Zeitungen feststellen. Frage deshalb an den IG Metall-Vorsitzenden hier in Freiburg, Hermann Spieß, ob das in erster Linie eine Geschlossenheit ist, die die IG Metall-Abgesandten dort in Mainz vergangenes Wochenende vertreten haben und dargestellt haben. Eine Geschlossenheit, die eher nach außen wirken sollte und einfach auch eine Geschlossenheit symbolisieren sollte. Oder ob das tatsächlich der Traumkandidat der IG Metall ist.
Ich glaube, es sind beides. Zum einen hat die IG Metall in der jetzigen Situation der Angriffe der Arbeitgeber durch die Tarifkündigung natürlich auch mit dieser Wahl bewiesen, dass die IG Metall keine Zeit und kein Interesse hat an irgendwelchen Flügel und sonstigen Kämpfen, sondern geschlossen hinter dem steht, was wir als IG Metall tun müssen. Das ist der erste Punkt. Zum Zweiten, und das ist aber ganz wichtig, ist mit Klaus Zwickel ein Vorsitzender gewählt, und das schätze ich persönlich auch so ein, der hervorragend geeignet ist, diese IG Metall auch zu führen.
Für welche Politik steht denn dieser neue Vorstand? Ist da eine bestimmte Richtung erkennbar?
Ja, wir stehen für die Kontinuität unserer Politik, also es geht so weiter. Wir haben das mit Absicht auch, und da war kein Grund dafür da, an diesem Gewerkschaftstag nicht über unsere Richtung diskutiert. Die Richtung stand fest. Die Richtung hat der alte Gewerkschaftstag in Berlin, Entschuldigung, in Hamburg war der letzte, in Hamburg festgelegt. Und die Richtung steht nach wie vor. Also da gibt es keinerlei Richtungsänderung bei der IG Metall.
Eindeutig ist, dass es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation kommen wird zwischen dem Unternehmerlager und der Interessenvertretung der Beschäftigten, also den Gewerkschaften. Es hat diese symbolische Kündigung, vorzeitige Kündigung der Tarifverträge durch die Unternehmerseite, ein Novum, gegeben. Es gibt, so hat der IG Metall-Bezirksleiter Küste, Frank Teichmüller, vorgerechnet, Bestrebungen von der Unternehmerseite auf Lohnkürzungen bis zu 10 oder 15%, Reallohnkürzungen. Ist in so einem Kontext es sinnvoll, jetzt schon von der Notwendigkeit eines Dialoges zu sprechen? Solche Worte sind ja von Klaus Zwickel zu hören.
Vielleicht dürfte ich korrigieren, es ist keine symbolische Kündigung, sondern es ist eine faktische Kündigung. Die Arbeitgeber haben gekündigt, nicht deswegen, wie es oftmals fälschlicherweise rüberkommt, um uns da an den Tisch zu bringen zur Verhandlung, sondern sie haben gekündigt, um zu verändern. Und wer kündigt, will verändern. Die Arbeitgeber wollen verändern, zwar nach unten. Also die wollen in der Tat die Tarife entsprechend kürzen. Und es diskutiert ja momentan Gottschall oder egal wer vom Arbeitgeberlager sehr intensiv auch über die Frage Urlaubsgeld und sagen, ist dieses dreigeteilte, nämlich Lohnfortzahlung im Urlaubsgeld, Urlaubsgeld noch dazu und nicht arbeiten zu müssen, sei einfach zu viel. Und die Japaner können sich sowas nicht vorstellen, die greifen also in der Tat an. Ist zum Ersten, also es ist keine Symbolik, sondern es ist wirklich kalkulierte Kündigung der Tarifverträge, um Löhne zu verändern, um Gehälter zu kürzen. Ich bezeichne das, was da momentan abgeht, als Lohnraub, nichts anderes. Zur moderaten Gangart. Ich erkenne die nicht. Klaus Zwickel hat auch klipp und klar in seiner Rede am Samstag erwähnt, er sieht momentan überhaupt keine Notwendigkeit, mit Arbeitgebern an den Tisch zu gehen und mit Arbeitgebern zu verhandeln. Das gilt auch für die gesamte IG Metall. Das heißt, wir werden die Aufforderung der Arbeitgeber nicht, der werden wir nicht nachkommen, jetzt in Tarifverhandlungen einzutreten über Kürzungen, weil das anders wollen die nicht verhandeln mit uns. Wir werden nach wie vor in unseren eigenen Gremien weiter diskutieren, werden die Forderung diskutieren, die wir erstellen werden. Das läuft ja bis Mitte November circa, werden wir die Forderung erstellt haben. Wir werden Tarifforderungen stellen, das ist keine Frage. Es gibt keine Nullrunde bei uns. Und werden dann, wenn die Forderungen erstellt sind, mit diesen Forderungen in Verhandlungen reingehen.
Rudolf Schabing war relativ ausführlich auf dem Kongress vertreten. Er hat eine halbstündige Rede gehalten. Auch abseits der offiziellen Programme ist immer wieder hin und her diskutiert worden. Ist das eine neue Politik für die nächsten Jahre? Gibt es wieder eine engere Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und Gewerkschaften?
Ich würde es mir sehr stark wünschen, wenn es das gäbe. Mit der SPD der Vergangenheit war das nicht immer ganz einfach als Gewerkschafter, weil es da ja viele Streitpunkte gab, die nicht ausgeräumt werden konnten. Schapping hat auf dem Gewerkschaftstag in Mainz meiner Ansicht nach eine Diskussion angefangen, die es ermöglichen könnte, tatsächlich, wie das Gewerkschaften und Sozialdemokratie ein Stück weit enger zusammenarbeiten. Und ich sage auch, wir brauchen das auch. Also er hat sehr deutlich auch gesagt, was mit ihm ginge und was in ihm nicht ginge. Und ich muss einfach unterm Strich feststellen, sehr viele Dinge, die wir fordern, die wir angehen, auch vor allem wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch, hat Schapping in seiner Rede mit drin. wenn Schabing sich in der SPD ein Stück weit durchsetzt und dies nicht nur Meinung von ihm wird, sondern von der ganzen SPD wird, dies einfließt in den Wahlkampf, dann glaube ich, dann hat die SPD Chancen, dass sie wieder stärker unterstützt wird, auch von uns. Weil ich sage es nochmal, wir brauchen auch als Gewerkschaft eine Organisation, eine Partei, die im Bundestag einiges auf die Reihe bringt. Es hat keinen Wert, dass wir im Betrieb versuchen, alles zu halten, während uns vom Bundestag her, ich sage bloß diese neue Pflegediskussion mit dem riesigen Eingriff in die Feiertagsbezahlung, wenn der Bundestag Dinge beschließt, die dann komplett gegen uns laufen.
Soweit Hermann Spieß von der IG Metall hier in Freiburg. Ja, das Gespräch in der ganzen Länge gibt es im Arbeitsweltradio diese Woche mittwochabends um 7 und in der Wiederholung Donnerstag morgens um 11. Wir können aufatmen. Die zum Teil blutigen Auseinandersetzungen um die Macht in Moskau haben fürs Erste ein Ende gefunden. Aufatmen weniger, weil wir uns über die wiederhergestellte Ruhe und Ordnung als solche freuen würden, sondern weil eine Atommacht am Rande des Bürgerkrieges nun eben mal kein ästhetisches Problem ist. Sondern viel eher das, was im Rahmen von Aufrüstungsdebatten immer wieder angesprochen wurde. Eine Bedrohung für die gesamte Menschheit, um es vielleicht etwas pathetisch zu formulieren. Nun also schweigen die Waffen fürs Erste einmal, Gefechte gibt's keine mehr, auch der Brand im Weißen Haus in Moskau ist unter Kontrolle. 1200 Gegner des Präsidenten Jelzin sind festgenommen worden, der Ausnahmezustand in Moskau gilt noch bis kommenden Sonntag. Zeit also für einen kurzen Blick zurück. Seit Monaten laufen verschiedene Winkelzüge um die Macht in der ehemaligen Sowjetunion, verschiedene Lager gieren um die Macht als solche, stehen aber auch mit verschiedenen politischen Konzepten regelrecht Gewehr bei Fuß. Soweit alles verfassungsgemäß, alles gemäß dem geltenden, herrschenden Recht der GUS.
Eine neue Ebene eröffnete Boris Jelzin vor 2 Wochen mit einem Erlass, der entgegen der hier aktuell verbreiteten Version der eigentliche Staatsstreich war. Kaum beachtet wohl, weil ganz im Interesse der hier herrschenden westlichen Doktrin. Und dennoch, wer wie vor 14 Tagen Boris Jelzin ein Parlament per Erlass absetzt und sich gleichzeitig als Diktator einsetzt, und um nichts anderes geht es, der oder die begeht einen Staatsstreich. Auch wenn er mühsam kaschiert werden soll durch die Zusage, dass Wahlen noch bis Dezember stattfinden sollen, dies ist ein Versprechen, wie es jeder halbwegs geschickte Putschist macht, zumal wenn, wie derzeit in Moskau, das politisch gegnerische Lager mehr oder weniger geschlossen auf diverse Gefängnisse verteilt hinter Schloss und Riegel sitzt.
Ein Staatsstreich also. Genau den hat Boris Jelzin durchgeführt. Sicher ganz im Sinne des Westens, schließlich wird er als Garant von Reformen nach westlichem Vorbild hier als der große Freund gehandelt. Nachzulesen in allen Presseerzeugnissen von Taz bis Faz. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Aufständischen um Ruskoi und Schasbulatow freilich in anderem Licht. Ohne ihre Politik begrüßen zu wollen, muss ihnen zugestanden werden, dass ihre militärische Aktion mindestens ebenso sehr legitimiert ist wie die politisch-verfahrenstechnische des Boris Jelzin vor 2 Wochen.
Umso interessanter, dass die Regie der Formaljuristen derzeit schweigt wie's Grab. Kein Aufschrei wegen Verfassungsbruch, wegen Staatsstreich oder dergleichen. Eher aus dem Bauch heraus wird betont, dass Jelzin, was vermutlich richtig ist, der Garant ist für Ruhe und Ordnung, für Reform hin zu einem westlichen Gesellschaftsmodell, das er schlichtweg unentbehrlich ist für die geplanten Modelle, wie sie nicht zuletzt in den Entwicklungsszenarien von IWF und Weltbank letzte Woche erst wieder verdeutlicht wurden.
In solchen Modellen wird allerdings stets mit einbezogen, dass für politische Veränderungen auch die jeweilige Bevölkerung mit einbezogen werden muss. Zumindest insoweit, dass es nicht zu einem offenen Aufruhr kommt oder, wie derzeit in einigen osteuropäischen Ländern, zu einem Erstarken von antikapitalistischen Kräften. Hier scheinen, aus dem Blickwinkel des Machterhalts gesehen, taktische Fehler begangen worden zu sein, wie der SPD-Bundestagsabgeordnete und Ostexperte Gernot Erler darstellt.
Jelzin und seine Leute, er selber ist kein Fachmann für Ökonomie, aber seine Berater haben das Dilemma gehabt, sich auszusuchen, wie der Übergang zu marktwirtschaftlichen Verhältnissen organisiert werden soll. Und sie sind dann, sie haben dann den Entschluss gefasst, das über die Freigabe der Preise zu machen. Das ist ein sehr radikaler Schritt gewesen in einem System, das praktisch nur Subventionen und subventionierte Preise geplante Preise kannte. Das hätte aber nur eine Chance auf Erfolg gehabt, wenn gleichzeitig die Monopolstrukturen der Produktion aufgebrochen worden wären. Dann hätte sich nämlich durch die Freigabe der Preise Konkurrenz ergeben und die Preise hätten sich irgendwann auf einem realistischen Niveau eingependelt. Das Drama der jelzinschen Wirtschaftspolitik besteht darin, dass die Preisfreigabe unter Beibehaltung monopolistischer Produktionsstrukturen erfolgt ist. Das hat dazu geführt, dass zwar mehr Waren auf den Markt gekommen sind, auch Waren, die bisher zurückgehalten worden sind, dass aber die Preisbildung der Fantasie der Produzenten überlassen bleibt, weil die nicht einer Konkurrenz ausgesetzt sind. Mit dem geradezu kontraproduktiven Effekt, dass bestimmte Betriebe gesehen haben, dass wenn sie die Preise nur richtig raufsetzen, sie sogar mit weniger Produktion mehr verdienen können als bisher, weil sie keiner Konkurrenz ausgesetzt sind. Bisher hat es Jelzin noch nicht geschafft, oder seine Mannschaft besser gesagt noch nicht geschafft, den nächsten nun notwendigen Schritt zu tun nach der Preisfreigabe, der eigentlich hätte parallel passieren müssen, nämlich eine Konkurrenz verschiedener Produzenten zu organisieren. Und die Herrschaften, die profitieren von dieser Monopolstruktur, wehren sich auch aus natürlichen, nachvollziehbaren Gründen gegen solche Maßnahmen.
In einer solchen Situation fallen griffige, auch wenig durchdachte Konzepte auf fruchtbaren Boden. Vereinzelte nationalistische Skinheads, zahlenmäßig recht stark vertreten, die Kader der alten Machthaber, aber auch Menschen auf der Suche nach wirklicher Demokratie gaben sich entstellig ein. Ihr einziger gemeinsamer Nenner ist oft die Gegnerschaft gegenüber dem Westkurs von Boris Jelzin. Die ideale Situation für Militaristen wie etwa Alexander Ruskoi, einem der Anführer des Aufstandes. Nach einem politischen Treffen schilderte ihn Gernot Erler wie folgt.
Ruskoi tritt als Soldat auf, ohne jede diplomatische Eleganz. Er sieht seinen Gesprächspartner nicht an, sondern richtet seinen Blick in die Ferne. In seiner eckigen Sprechweise erinnert er an den Filmschauspieler Charles Bronson. Ruskoi ist ein Haudegen-Typ. Man kann sich ihn kaum vorstellen in der Rolle des geduldigen Integrators. Er strahlte eine gewisse Gewalttätigkeit aus, macht aber auch den Eindruck von Entschlusskraft.
Aus dem Blickwinkel erhoffter politischer Reformen jenseits westlich-kapitalistischer, aber auch jenseits autoritär-militaristischer Modelle mit kommunistischem Anstrich scheint also in Moskau eine Auseinandersetzung zu laufen zwischen Pest und Cholera. Der Ausgang ist letztendlich noch offen.
Oh,
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Oktober 1993.
So, jetzt frag mich bloß nicht, was die Leute hier gesungen haben gerade eben. Das ist eine CD mit russischer Musik und der Titel heißt, so und jetzt, Koljewski, Assessor und die Gruppe Ivan Scheik. Hoffe ich mal, dass ich mich da jetzt nicht allzu sehr bloßgestellt hat. Im nächsten Teil des Beitrags wissen wir konkreter Bescheid.
Ja, in den hiesigen Medien wurde ausführlichst berichtet über die militärischen Zusammenhänge, über den Kampf zwischen den zwei großen Männern in Russland. Weniger ausführlich war die Rede von den Leuten in den Straßen, von der Bevölkerung von Moskau oder von Russland. Wir wollten es daher genauer wissen und wollten nachfragen in Moskau. Ausgesucht für diese Nachfrage haben wir uns dabei eine Journalistin von Radio Echo in Moskau, Tatjana Pelipejko. Tatjana Pelipejko, die im Sommer dieses Jahres hier in Freiburg war, anlässlich des internationalen IKX-Kongresses und die manche Hörer von Radio Dreieckland daher kennen mögen. Radio Echo in Moskau, beim letzten Putsch noch geschlossen und als Pirat sendend, dieses Mal unbehindert weitersendend, teilweise unter Schutz der Bevölkerung. Radio Echo in Moskau, das sich selbst zur Reformriege zählt, gleichzeitig aber als einer der wenigen Medien, als einziges Radio, auch der anderen Seite Gehör gibt und ihr Mikrofon leiht. Wir fragten also Tatjana Pelipejko von Radio Echo in Moskau nach der Situation in den Straßen heute Nachmittag gegen 16 Uhr.
Bon, la situation dans les rues est tranquille, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elle a été tranquille.
Die Situation in den Straßen ist ruhig. Das Erstaunlichste ist aber, dass sie außerhalb der betroffenen Stadtviertel die ganze Zeit ruhig geblieben war in den letzten Tagen. Die Situation war ruhig und die Leute gingen ihren Geschäften nach. Es war Wochenende und die Leute gingen spazieren. Neben einer Demonstration auf den großen Boulevards war ein Fest in einem Park mit vielen Kindern, was die Leute in gewisser Weise in Gefahr brachte. Die Leute gingen einkaufen, sogar in einem Viertel, das wegen der Ereignisse gesperrt war. Dort befindet sich ein großes Kaufhaus und dieses Kaufhaus war geschlossen wegen der Kämpfe. Davor waren viele Leute, die fragten, warum denn das Kaufhaus geschlossen sei. Sie wollten schließlich ihre Einkäufe machen.
Heißt das, dass die Mehrheit der Bevölkerung von den Ereignissen nichts mitbekommen hat?
Nein, die Leute waren durchaus auf dem Laufenden, denn die Mehrheit der Medien erschien bzw. sendete. Lediglich eine der Fernsehstationen, die in dem Gebäude sich befindet, das angegriffen wurde und wovon eine Etage gestürmt worden war, dort gab es Todesopfer und Verletzte. Dieser Fernsehkanal unterbrach seine Sendetätigkeit. Die anderen aber sendeten weiter, noch eine andere begann damit, CNN direkt zu übertragen und was die Radios betrifft, unser Radio, Radio Echo, sendete und sendet weiter. Das Staatsradio war Behinderungen ausgesetzt, sie mussten die Sendung unterbrechen, denn sie befinden sich auch neben dem Gebäude des Fernsehsenders, der angegriffen wurde. Die anderen sendeten weiter, die Leute waren also auf dem Laufenden. Ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Es ist doch alles sehr erstaunlich, wenn nicht tragisch. Viele Leute näherten sich den Kampfzonen, nur um zu schauen. Und mehrere wurden durch Snipers, Heckenschützen getötet, die sich auf den Dächern befanden. Also von denen, die an dem bewaffneten Aufstand teilgenommen haben, sie schossen nicht nur auf die Polizisten, nicht nur auf Militärs, sondern auch in die Menge, die daneben stand, als Schaulustige, Spaziergänger.
Mais on tire aussi sur la foule. La foule qui était là sur le pont, qui était sur les toits des bâtiments, enfin qui était à côté des bâtiments en face du Parlement, pour regarder. Il y avait des gens qui étaient venus comme ça, se promenant.
Hein? Das heißt also wie eine Freizeitattraktion?
Et justement, c'est tragique parce que les médecins après ont commenté que ceux qui ont été tués comme ça, par balles,
ja, so könnte man es nennen und gerade das ist tragisch. Die Ärzte stellten hinterher fest, dass diese Leute durch Kugeln getötet wurden, durch Kugeln ins Herz oder in den Kopf. Die Entfernungen waren aber sehr groß. Sie müssen als Gewehre mit Zielfernrohren benutzt haben. Und sie müssen gezielt auf diese Schaulustigen geschossen haben. Natürlich hatten wir seit 1918 keine Kämpfe mehr in Moskau und die Leute waren sich der Gefahr nicht bewusst. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es massenhaft Leute, die in diese Stadtviertel strömen, wo noch die Reste dieser bewaffneten Gruppierungen und Kommandos sich verstecken und noch immer mit automatischen Waffen oder Sturmgewehren bewaffnet sind. Und die Behörden der Stadt und die Medien raten immer wieder ausdrücklich, diese Viertel zu meiden. Aber es gibt immer noch massig Leute, ich weiß nicht, ob ich sie mutig nennen soll, die kommen nur, um sagen zu können, ich bin durch diese oder jene Straße gegangen und habe dies oder jenes mit eigenen Augen gesehen.
Que enfin les autorités demandent de d'éviter ces quartiers. Et il y a toujours plein de gens qui, je ne sais pas s'ils se sentent très courageux, qui continuent à venir. Juste pour voir, pour dire, moi je suis passé par cette avenue et enfin j'ai constaté ceci et cela.
Wir haben hier in den Medien auch die Informationen über zwei Demonstrationen. Eine auf dem Roten Platz, die der Jelzin-Anhänger, und auch vor dem Weißen Haus. Was für Leute sind dies denn und was für Demonstrationen sind dies denn?
Quels sont les gens qui sont sur la place rouge? Quelle sorte de manifestation c'est? Combien de gens ils sont et qu'est-ce que sont leurs opinions, leurs revendications?
Bon, il faut dire que si l'on prend les catégories d'âge, c'est plus ou moins pareil.
Altersmäßig unterscheiden sie sich nicht sehr. Auf der einen Seite sind es vielleicht mehr Ältere bis hin zu Rentnern und finanziell eher schwächer Gestellte. Bei den Jelzin-Unterstützern und Unterstützerinnen sind es viele Intellektuelle. Doch ist die Unterscheidung sehr schwierig. Auch bei den Unterstützerinnen des Parlamentspräsidenten sind Intellektuelle. Die 30- bis 40-Jährigen mit höherer Schulbildung neigen eher zur Seite des Präsidenten. Auf der anderen Seite sind es die Organisatoren dieser Kommandos, sei es nun Reservisten oder sozusagen Söldner, die schon in anderen bewaffneten Konflikten in den verschiedenen anderen Republiken der Ex-USSR teilgenommen haben. Und nun, als die Leute aus dem Parlament herauskamen, konnte man feststellen, dass einige nicht aus Moskau waren, die speziell aus anderen Republiken oder Regionen nach Moskau gekommen waren. Und junge, sehr junge Leute von 14 bis 20 Jahren, eher Jungs, die Anzahl der Mädchen war nicht groß, und bei denen liegt die Motivation eher darin, an einer Bewegung sich beteiligen zu können, sich ausdrücken zu können, und dies finden sich auf beiden Seiten. Die Seite der Parlamentarier und Parlamentarierinnen sind organisierter. Mehrere unter ihnen sagten vorher zu Journalisten, dass sie in dieser oder jener Organisation, wie zum Beispiel der kommunistischen Jugend, waren. Auf Präsidentenseite war es mehr spontaner. Studenten, Studentinnen und Schüler und Schülerinnen, die sich erst in der Nacht des Angriffs zusammengefunden und organisiert haben. Es war weniger eine Demonstration als vielmehr Gruppen, die sich zur Verteidigung von Gebäuden, wie zum Beispiel beim Rathaus, dem Kreml oder auch unserem Radio zusammengefunden haben. Es waren eher Jugendliche, 100 bis 150 insgesamt, die die Straße von beiden Seiten mit Barrikaden gesperrt hatten. Sie haben Feuer gemacht, sie blieben die ganze Nacht da, eine sehr bewegte Nacht, und die Leute, die zu unserem Radio vordringen wollten, mussten sich erst durch die Barrikaden durchschlagen.
Surtout des régions de conflit qui ont déjà été. Puis les jeunes, disons même, on dirait que depuis, ça vient, surtout côté parlementaire, de 14 à 20 ans, plutôt des garçons, le nombre de filles n'était pas grand, et que là, justement, ce sont plusieurs qui, enfin, sont peut-être plutôt intéressés de participer à quelque chose comme ça, comme un mouvement, de pouvoir crier, de pouvoir s'exprimer. Mais ceci est des deux côtés. Sauf que, ceux qui étaient du côté parlementaire, ils sont organisés, ils sont plus organisés en fait. Et plusieurs d'entre eux disaient avant aux journalistes qu'ils étaient membres de telle ou telle organisation. Jeunesse communiste ou quelque chose comme ça.
Tu disais que...
Tandis que côté présidentiel, c'était plus spontané, c'était un grand nombre d'étudiants ou bien d'écoliers qui venaient et qui se sont organisés juste la nuit de l'assaut, avant la soirée de l'assaut. Ils sont venus pour défendre, c'était pas seulement spécialement une manifestation, mais des gens s'étaient groupés à côté de l'hôtel de ville, non pas le bâtiment qui a été pris d'assaut brûlé, mais un autre, et puis à côté du Kremlin, donc la résidence présidentielle, et puis ils étaient venus, en particulier ils étaient venus dans la rue où se trouvait notre radio, pour nous défendre. Donc là, c'était plutôt des jeunes, disons, de 100 à 150 personnes en tout. Ils ont fait des barricades, ils ont barricadé la rue des deux côtés. Donc la partie de la rue où se trouve la radio Écho de Moscou a été comme ça coupée par les barricades, et ils étaient là, ils ont fait des feux, et ils ont fait n'importe quoi toute la nuit d'ailleurs, c'était très mouvementé, très spontané, mais tous les gens qui venaient à la radio pour s'exprimer, ils ont dû franchir ces barricades. Voilà, donc...
Mais du disais qu'il y a toujours des groupes et des commandos cachés dans...
Du sagtest, es gäbe noch immer versteckte, bewaffnete Gruppen in der Stadt, die in den Vierteln versteckt sind. Heißt dies denn, dass die Kämpfe noch nicht beendet sind? Und wie wird denn die Zukunft der nächsten Tage deiner Meinung nach aussehen?
Pendant ces dernières journées, est-ce que c'est déjà fini? Comment ça va continuer? Quelles sont les perspectives pour les semaines qui viennent?
De ce point de vue, ce n'est pas absolument fini. On pourrait...
Die Sache ist in der Tat noch nicht beendet, auch wenn man nicht mehr von bewaffneten Kommandos in den Straßen sprechen kann. Eher einzelne bewaffnete Personen. Leute, die sich verstecken und noch immer von Zeit zu Zeit schießen. In der Nacht hat es einige Verletzte gegeben, alles Passanten. Es wurde vor allem auf Zivilisten in den Straßen geschossen. Dies ist in der Umgebung des Parlaments der Fall. Manche verstecken sich in den Gebäuden, auf den Speichern, den Dächern und schießen von dort.
Certains quartiers sont les entourages du Parlement. Beaucoup d'entre eux se cachent dans les bâtiments, se cachent au grenier, se cachent sur les toits et tirent depuis là. Pendant la nuit, on a arrêté une vingtaine.
Während in der letzten Nacht wurden ungefähr 20 dieser Heckenschützen verhaftet. Nach den Informationen der Stadtpolizei befinden sich noch ungefähr 50 irgendwo versteckt in der Stadt. Mehrere von ihnen konnten wohl aus der Stadt flüchten. Gefährlich sind vor allem diejenigen, die nicht aus Moskau sind und sich nicht in der Stadt auskennen, aber dennoch bewaffnet sind. Die sind vor allem gefährlich und werden auch die nächsten Tage noch eine Gefahr darstellen. Ich spreche jetzt nur von der unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben, nicht von den politischen Gefahren, die noch auf uns zukommen.
Voilà. Et donc, de ce point de vue, peut-être pendant quelques jours encore, ce danger-là va être vraiment présent. Je parle du danger tout à fait direct, et je ne parle pas des implications enfin, politiques ou autres.
Quelles vont être les implications pour
la... Wie wird nun die Zukunft für die russische Bevölkerung ausschauen, für die Moskauer Bevölkerung? Wie wird denn der Alltag der nächsten Tage sein? Hat sich da in den letzten Tagen viel geändert?
Bon, côté vie quotidienne, ça va pas, j'espère, changer pour la population de Russie, pour la population de Moscou.
Was den Alltag angeht, wird sich für die russische Bevölkerung nicht sehr viel ändern in nächster Zeit. Für die Moskauer Bevölkerung hat sich bereits durch die Ausrufung des Ausgangssperre von 23 Uhr abends bis 5 Uhr früh Einschneidendes geändert. Es wird also Probleme geben, sich in der Stadt fortzubewegen. Bis jetzt gab es zwar noch keine Probleme, aber eine Kollegin zum Beispiel hat mir erzählt, dass sie nachts im Auto angehalten und ihre Papiere kontrolliert wurden.
Was für Bedingungen herrschen denn für eure Arbeit als Journalisten in Moskau?
Bislang hatten wir keine Probleme. Sicher, das Fernsehen war angegriffen worden. Wir fürchteten natürlich auch, dass uns Ähnliches passieren könnte. Deshalb kamen auch die Leute zu unserer Verteidigung. Doch schließlich hatten wir weder Behinderung noch Angriffe. Wir arbeiten sonst wie immer. 24 Stunden am Tag, wie schon seit langem.
Finalement, on n'a pas eu d'empêchement, on n'a pas eu d'attaque. Autrement, on travaille comme on travaille, c'est-à-dire on a toujours travaillé depuis assez longtemps déjà, 24 heures sur 24, et on continue.
Eigentlich hätte er vergangenen Freitag sein sollen, der Sendestart von LoRa München, dem Lokalradio. Weshalb es nicht dazu gekommen ist und wer sich hinter dieser Initiative LoRa München verbirgt, habe ich heute ein Gründungsmitglied befragt.
Ja, die Initiative LoRa gibt es seit 1986 und so ganz grob gesagt, war schon immer auch das Ziel, Bürgerradio zu machen und das und ein Angebot zu schaffen, was eine Alternative darstellt zu den Musiksendern, die es gibt. Und das haben wir auch beibehalten. Das Einzige, was wir geändert haben mittlerweile, ist, dass wir zugeben mussten, beziehungsweise uns darauf einlassen mussten, dass wir Werbung mit uns durch Werbung finanzieren.
Das Programmkonzept von Radio Lora sieht eine Dreiteilung vor. Zum einen gibt es da das Bürgerradio mit verschiedenen Sendegefäßen, das offen ist für Gruppen, die sonst in der Gesellschaft nicht zur Sprache kommen. Etwa Selbsthilfegruppen hat mir der Interviewpartner genannt. Die anderen beiden sind einmal ein Ausländerinnenradio und zum dritten dann auch eine Musikschiene, die auch dort Sparten und Gruppen zu Gehör bringen will, die sonst beim normalen Rundfunk nicht zu hören sind. Die Sendesituation, die Bedingungen sind grundsätzlich andere als die von Radio Dreieckland. Lora München sendet nicht wie RTL rund um die Uhr 24 Stunden, sondern hat lediglich von Montag bis Freitag 2 Stunden zur Verfügung zwischen 18 und 20 Uhr auf einer Frequenz zusammen mit einem Münchner Disco-Sender und einem erzkatholischen Kirchenfunk. Während die Landesmedienanstalt in Bayern das kleine Lokalradio unterstützt, gibt es von den beiden anderen Mitsendern, eben dem Disco-Sender und dem katholischen Sender, auf rechtlichem Wege Versuche, den Sendestart des Lokalradios zu verhindern. So etwa letzten Freitag, als das Radio zum ersten Mal über Äther hätte gehen sollen.
Unsere Vermutung oder was sich uns aufdrängt, ist, dass jetzt versucht wird, über die Verwaltungsgerichte uns rauszuboxen sozusagen. Ne?
Gegen diese vor dem Verwaltungsgericht eingebrachten einstweiligen Verfügungen hat das Lokalradio dann wiederum Einwände formuliert. Einwände, die immerhin zu dem Erfolg oder vorsichtigen ersten Erfolg eines Sendestarts gestern geführt hatten, immerhin für 26 Minuten von 18 Uhr bis 18.26 Uhr, dann hat wiederum eine einstweilige Verfügung den Sendebetrieb ausgestöpselt. Den eigentlichen Sendestart ist aber anscheinend grundsätzlich nicht mehr gefährdet. Es ist nur noch, wie mir im Interview versichert wurde, wohl eine Frage der Zeit, wenn Radio Lora in München über Äther gehen kann.
Ja, wir warten eigentlich diese Woche noch damit, weil beide Verfahren sind Schnellverfahren und letzte Woche hatten wir das gleiche Spiel. Da sind wir bloß nicht auf Sendung gegangen, da waren die Richter schneller und wir rechnen an sich Donnerstag, Freitag bis Montag etwa, dass wir auf Sendung gehen können.
Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Oktober 1993.
So Leute, ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft, das Info ist rum. Wir haben noch 2, 3, 4 Veranstaltungshinweise und die Themen für morgen. Die kriegt ihr jetzt noch zum Schluss mit auf den Weg. Also die Themen des Infos morgen, 2 Prozesse in Freiburg stehen an, der eine eben morgen früh gleich, das ist sozusagen ein kombinierter Veranstaltungshinweis mit einem Infothemenhinweis. Morgen Mittwoch ab früh, 6.10. also, wird vom Amtsgericht Freiburg wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verhandelt. Es geht um die antifaschistischen Aktionstage im Sommer 91 und eine unerlaubte Demonstration im Freiburger Bertholdsbrunnen. Über Verlauf und Ausgang des Prozesses mehr im Info. Ein zweiter Prozess findet Donnerstagmittag statt. Es geht um eine kurdische Frau, die aus der Türkei geflüchtet ist und Asyl beantragt hat, nun aber von Abschiebung bedroht ist. Ein Vorabinterview soll über die Gründe ihrer Flucht informieren. Die nächsten beiden Themen ein bisschen kürzer. Reform und Revolution in Lateinamerika. Dies und andere Fragen werden auf dem Internationalen Kongress diskutiert, der am vergangenen Wochenende in Frankfurt stattfand. Mitarbeiter von RDL waren dort und berichten über Inhalte und Ablauf. Und Thema Nummer 3, Jelzin siegt in Moskau und what about the opposition? Ein Beitrag über den Zustand der Jelzin-Opposition und den Schwierigkeiten der hiesigen Linken, den russischen Machtkampf politisch einzuordnen. Huch, hatten wir die Schwierigkeiten auch? Naja, egal. Außerdem gibt es Berichte von der antifaschistischen Demonstration vom vergangenen Wochenende in Göttingen und Passau, an denen sich insgesamt 3000 Leute beteiligt haben. All das genau jetzt in 23 Stunden im Info. Jetzt noch zu drei insgesamt Veranstaltungshinweisen.
Wir fangen an mit dem kommunalen Kino. Da gibt es heute Abend die Scenes from the Life of Andy Warhol um 20 Uhr und Nikita von Luc Besson um 22 Uhr.
Kinder als Opfer von Krieg und Verfolgung. Diese Veranstaltung haben wir heute Morgen und den Tag über schon öfters konkret vorgestellt. Es geht dabei um die psychischen und auch physischen Folgen von Kindern in Bürgerkriegs- oder Kriegsgebieten. Diese Veranstaltung wird organisiert von dem Forum Südliches Afrika, der Ex-Südafrika-Gruppe hier in Freiburg in Zusammenarbeit mit der Aktion Dritte Welt, Amnesty International und dem Institut für Psychotraumatologie. Eine recht interessante Veranstaltung. Wir haben heute Morgen Studiogäste hier gehabt, die lassen mich das wirklich so bewerten, dass das wirklich eine recht empfehlenswerte Sache ist. Einen Haken hat es, ihr müsst euch sofort auf die Socken machen. Die Sache fängt um 7:15 jetzt schon gleich an.
Ja, am Anfang der Sendung oder während eines Beitrags zu Kuba haben wir euch versprochen, nochmal die Kontonummern der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba durchzusagen. Es geht um die Unterstützung der Brigade José Martí. Dort werden 14 Brigadistinnen aus der BRD nach Kuba abreisen im Oktober. Die Kontonummer also bei der Postbank Köln. Wer was zum Mitschreiben schon parat hat, kann loslegen. Bankleitzahl 370 100 550. Die kriegt man auch sonst noch raus bei der Postbank Köln. Und jetzt wichtig, die Kontonummer 3097 84-507. Also 3097 84-507. Sachspenden sind zu richten an Kuba Sie, Stichwort José Martí, in der kleinen Alexanderstraße 28 in 10178 Berlin. Und außerdem wurde uns noch durchgegeben per Telefon, dass am 16. Oktober eine bundesweite Solidaritätsdemo mit den Kubanern und Kubanerinnen in Bonn stattfindet. Dort wird ein Bus aus Freiburg organisiert. Der Vorverkauf findet statt im Buchladen Jos Fritz. Und uns wurde auch noch mitgeteilt, dass am Donnerstag, im Donnerstagsinfo, dazu zu der Solidaritätsdemo noch Näheres zu hören sein wird.
Und für Männer unter unseren Hörern, ja, Hörer sind immer Männer, gäbe es noch zu empfehlen, dass heute im Vorderhaus wieder sich das Männercafé trifft. Das beginnt jetzt diese Minuten, aber das geht länger und von daher könnt ihr euch da jetzt noch die Sorgen machen. Männercafé in Freiburg im Vorderhaus, wie stets dienstags. Immer am 1. und 3. Dienstag im Monat. So, dann sagen wir Tschüss. Viel Spaß hat es euch hoffentlich gemacht und vielleicht auch was gebracht. Das Info von heute wurde gemacht und verantwortet von
Sandra,
Andreas und hinter der Scheibe sitzt noch einer, nämlich Freitag. Tschüss.
So on behalf of my brothers in prison, on behalf of the Puerto Rican nationalistas who cannot sit up here, on behalf of the Native American political prisoners, and on behalf of the white American political prisoners, I say to you, brother, we love you, and we will not give up the fight. We will not give up the fight. We will not give up the fight. We will not give up the fight.